Herzlich willkommen zu Legal Leading, der Arbeitsrechtsguide. Ich bin Katharina Körber-Riesack.
Und ich bin Julia Berger.
Wir sind Rechtsanwältinnen bei der Körber-Riesack Rechtsanwalts GmbH und bieten in diesem Podcast Einblicke in aktuelle Themen und Fragestellungen des Arbeitsrechts. Fundiert, verständlich und auf Augenhöhe.
Dabei blicken wir über das Juristische hinaus, betrachten auch gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Zusammenhänge.
Schön, dass Sie dabei sind.
Diese Folge von Legal Leading, der Arbeitsrechtguide, wird präsentiert von LexisNexis, Ihrem Partner für digitale Rechtsinformation und juristische Innovation. Mehr erfahren Sie unter www.lexisnexis.at.
Willkommen zu einer neuen Folge von Legal Leading. Julia, ich freue mich, dass wir hier wieder zusammen sitzen. Wir sind diesmal ja fast ein bisschen spät dran mit unserer März-Folge, aber jetzt ist ja auch unsere Producerin Anna wieder da und deswegen können wir wieder loslegen.
Ja, ich freue mich auch sehr. Bei uns hat sich in den letzten Wochen einiges getan. Vielleicht beginnen wir mit einem kurzen Blick ins Team.
Sehr, sehr gerne. Julia Englader ist wieder Teil unserer Kanzlei. Sie war ja schon seit der Gründung im Jahr 2017, damals noch als Rechtsanwaltsanwärterin, später als Anwältin bei uns und hat uns vor 3 Jahren verlassen, um in-house zu gehen und in leitender juristischer Funktion in einem internationalen Unternehmensumfeld zu arbeiten. Und seit März ist sie jetzt wieder als Rechtsanwältin zu uns zurückgekehrt und ich bin wirklich sehr, sehr happy, fachlich und menschlich, als wäre sie nie weg gewesen.
Ja, wir sind alle sehr, sehr froh drüber und wir freuen uns auch sehr darüber. Und wir gratulieren Hanna Lutz ganz herzlich zur Promotion. Sie ist Rechtsanwaltsanwärterin in unserem Team und auch Teil der Redaktion dieses Podcasts. Schon ein tolles Team, das wir da haben.
Ja, viele unserer Folgen tragen ja auch die Handschrift von Frau Dr. Lutz, muss man jetzt sagen. Mit dieser Mischung aus Praxis, wissenschaftlicher Vertiefung und redaktioneller Sorgfalt widmen wir uns heute einem Thema, das derzeit wieder viele Unternehmen beschäftigt. Die Rolle des Betriebsrats bei wirtschaftlichen Angelegenheiten.
Damit kommen wir auch schon zu unserem heutigen Deep Dive und dem Thema der heutigen Folge. Welche wirtschaftlichen Auskunfts- und Informationsrechte stehen dem Betriebsrat zu und was ist besonders bei Restrukturierungen zu beachten?
Man kommt an dem Thema ja kaum vorbei im Augenblick. Der Wirtschaft in Österreich geht's schlecht. Die aktuelle Energiekrise lässt nichts Gutes hoffen. Im öffentlichen Bereich herrscht extremer Spardruck und damit gehen natürlich auch weitreichende Probleme für Unternehmen einher. Steigen die Kosten, bricht die Auftragslage ein oder werden lange bezogene Förderungen eingestellt, sind Unternehmen bzw. deren Geschäftsführungen zu harten Schnitten gezwungen. In den allermeisten Fällen bedeutet dies Einsparungen beim Personal.
Genau, solche wirtschaftlichen Entscheidungen betreffen die Belegschaft. Das österreichische Arbeitsrecht sieht hier, wie viele andere europäische Rechtsordnungen, eine gewisse kollektiven Interessensausgleich vor, damit Sparmaßnahmen des Betriebsinhabers zumindest teilweise sozial abgefedert werden können. Das Betriebsverfassungsrecht sieht hier bestimmte wirtschaftliche Informations- und Beteiligungsrechte vor, von denen wir uns heute 2 genauer ansehen. Dabei steht vor allem die Frage im Mittelpunkt, wann und wie muss bei wirtschaftlichen Entscheidungen der Betriebsrat eingebunden werden und vor allem, welche Zahlen und Unterlagen müssen Betriebsinhaber bzw. Unternehmensleitungen auf den Tisch legen.
Ja, nehmen wir als Beispiel den bereits begonnenen Personalabbau bei KTM, der ja auch gerade wieder in den Schlagzeilen ist. Das zeigt ziemlich deutlich, wie schnell wirtschaftliche Entscheidungen auch arbeitsrechtlich brisant werden. Es ist ja auch schon Runde 2 des großen KTM-Dramas. Vergessen wird nämlich oft in der Praxis der Zeithorizont. Große Personalmaßnahmen sind ja oft nur ein Teil eines sehr komplexen Restrukturierungsplans, der sich auch laufend ändern kann und für den sehr viele Parameter eine Rolle spielen. Das heißt, Entscheidungen über Personalmaßnahmen werden selten ad hoc getroffen, sondern sind meistens das Ergebnis Monate oder jahrelanger Planung. Spannend ist in dem Zusammenhang, wie und vor allem wann die Belegschaftsvertretung in die Planung und Umsetzung solcher Maßnahmen einzubeziehen ist.
Was wir in der Beratung häufig merken, es herrscht in der Praxis oft grundlegend falsche oder zumindest von der Gesetzeslage stark abweichende Vorstellungen darüber, welche Mitwirkungsrechte der Betriebsrat hat und wie stark die wirtschaftliche Mitbestimmung eigentlich ausgeprägt ist. Wie so oft hilft ein Blick ins Gesetz und wir schauen uns in diesem Zusammenhang konkret § 108 Arbeitsverfassungsgesetz an.
Der Gesetzgeber arbeitet bei den wirtschaftlichen Informations- und Beteiligungsrechten mit einem abgestuften System. Zunächst Informations-, Beratungs- und Interventionsrechte nach § 108 AVG. Und wenn wirtschaftliche Maßnahmen eine bestimmte Intensität erreichen, kommen die speziellen Regeln zu Betriebsänderungen nach § 109 AVG ins Spiel. Wollen wir gleich mal mit dem Kernstück beginnen und uns die Informationsrechte des Betriebsrats in wirtschaftlichen Angelegenheiten genauer anschauen.
Gerne. In § 108 Absatz 1 AVG wird normiert, dass der Betriebsinhaber den Betriebsrat über die wirtschaftliche Lage einschließlich der finanziellen Lage des Betriebes sowie über deren voraussichtliche Entwicklung, über die Art und den Umfang der Erzeugung, den Auftragsstand, den Mengen- und wertmäßigen Absatz, die Investitionsvorhaben sowie über sonstige geplante Maßnahmen zur Hebung der Wirtschaftlichkeit des Betriebes zu informieren hat.
Diese Informationspflicht wird jedenfalls durch ein entsprechendes Verlangen des Betriebsrats ausgelöst. Mit einer Novelle des Arbeitsverfassungsgesetzes in 2010 wurde außerdem klargestellt, dass die Information rechtzeitig und vollständig erfolgen muss, sodass der Betriebsrat eine fundierte Stellungnahme vorbereiten kann. Zudem ist in Konzernstrukturen auch über Maßnahmen herrschender Unternehmen Auskunft zu geben, wenn diese wesentliche Auswirkungen auf die Arbeitnehmer haben und natürlich auch dem Betriebsinhaber bekannt sind. Das ist in der Praxis ja auch nicht immer so.
Ja, das klingt auf den ersten Blick einerseits sehr umfassend. Auf der anderen Seite ist die Vorgabe, dass die Information rechtzeitig und vollständig zu erfolgen hat, nicht gerade präzise formuliert.
Ja, dann hast du recht. In der Praxis stellt sich deswegen oft die Frage, wie weit gehen jetzt eigentlich diese Informationspflichten? Vor allem inhaltlich, wenn zum Beispiel sensible Geschäftsgeheimnisse betroffen sind. Der bestehenden Rechtsprechung ist zu entnehmen, dass vom Auskunftsrecht grundsätzlich Kennzahlen wie zum Beispiel die Liquidität, die Eigenmittelquote, die Verschuldungsdauer oder Cashflow des Unternehmens betroffen sind. Aber auch geplante Unternehmensaufteilungen oder strategische Investitionen können darunter fallen.
Außerdem ist in Handelsbetrieben, Kreditinstituten und Versicherungsunternehmen, in denen dauernd mindestens 30 ArbeitnehmerInnen beschäftigt sind und in sonstigen Betrieben, in denen dauernd mindestens 70 ArbeitnehmerInnen beschäftigt sind, den Betriebsrat einen Monat nach der Erstellung des Jahresabschlusses diese zu übermitteln. Das gilt im Übrigen auch für alle Industrie- und Bergbaubetriebe. Die von dir genannten Informationen lassen sich so in meist bereits erst zum Jahresabschluss ableiten.
Auch wenn das Informationsrecht nach 108 Absatz 1 AVG grundsätzlich sehr weit gefasst ist, heißt das aber nicht, dass der Betriebsrat automatisch Einsicht in alle Unterlagen bekommen muss, die auch der Unternehmensleitung zur Verfügung stehen. In der Praxis braucht es eben immer eine Abwägung. Auf der einen Seite stehen die wirtschaftlichen und sozialen Interessen der Arbeitnehmer und auf der anderen die Geheimhaltungsinteressen des Unternehmens. Entscheidend ist, ob eine Information objektiv erforderlich ist, damit der Betriebsrat seine Aufgaben erfüllen kann.
Zudem kann auch immer nur so weit informiert werden, als im Unternehmen oder Betrieb die Informationen auch selbst zur Verfügung stehen. Das ist vor allem in Konzernstrukturen wichtig. Soweit Betriebsinhaber über Vorgänge im herrschenden Unternehmen keine Kenntnis haben, können hierüber auch keine Auskünfte erteilt werden. Das Auskunftsrecht hinsichtlich des herrschenden Unternehmens besteht daher nur im Umfang des Kenntnisstandes des Betriebsinhabers. Diese sind also nicht verpflichtet, eigene Nachforschungen bei Konzernleitungen anzustellen. Ein detektivischer Ermittlungsaufwand gegenüber der Konzernleitung wird nicht verlangt. Ein Thema, das in der Unternehmensrealität ebenfalls häufig auftaucht, ist die Frage nach Unterlagen. Der Betriebsrat möchte in manchen Fällen die Herausgabe konkreter Zahlen und Unterlagen, zum Beispiel Protokolle aus Geschäftsführungssitzungen. Das Unternehmen hat wiederum natürlich ein Interesse an der Geheimhaltung bestimmter Informationen, gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten. Da geht es auch um die Reputation und den Markt. Wie regelt § 108 diesen Konflikt?
Das Gesetz verpflichtet Betriebsinhaber zwar auf Verlangen, die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Die Frage ist aber eben, was ist erforderlich? Wenn der Betriebsrat aufgrund von regelmäßigen Abstimmungsterminen ohnehin umfassend informiert ist und seinen weiteren Beratungs- und Interventionsrechten damit nachkommen kann, dann ist das grundsätzlich genug. Es gibt aber eben auch wirtschaftliche Informationen und Unterlagen, die der Arbeitgeber auf seiner Seite anstellt, dazu gehören, gerade wenn es wirtschaftlich besonders hart hergeht, sowas wie Fortbestehensprognosen, die vom Wirtschaftsprüfer angestellt werden, um das Insolvenzrisiko zu überprüfen. Das sind Unterlagen, auf die der Betriebsrat zunächst einmal keinen Zugriff hat. Jetzt kann natürlich argumentiert werden, dass das Inauftraggeben einer Fortbestehensprognose beim Wirtschaftsprüfer schon etwas ist, was mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens zu tun hat. Aber es bestehen eben Geheimhaltungsinteressen auf Seiten des Arbeitgebers, die wohl damit begründet sind, dass man hier keine unnötige Aufregung reinbringen will, solange hier eine positive Fortbestehensprognose oder andere Lösungen noch möglich sind. Man stellt sich mal vor, in welche Aufregung man ein Unternehmen versetzt, oder wenn man die Belegschaft eben über sowas zu früh informiert. Das wäre so eine Abwägung.
Ganz genau. Demnach besteht beispielsweise auch keine Verpflichtung dazu, einen noch nicht im Firmenbuch veröffentlichten Lagebericht im Sinne des § 243 UBB zu übermitteln. In so einem Lagebericht ist der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Unternehmens darzustellen. Der Bericht enthält also ein möglichst getreues Bild des Vermögens, Finanz- und Ertragslage sowie der wirtschaftlichen Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist. Eine Übermittlung an den Betriebsrat wäre hier nicht sachgerecht und würde die Arbeitgeber ungebührlich belasten. Außerdem kann der Betriebsrat den Lagerbericht nach der Veröffentlichung im Firmenbuch ohnehin einsehen, wenn es eine Veröffentlichungspflicht gibt.
Genau, ebenfalls nicht zu übermitteln sind die Angaben des § 239 Absatz 1 Ziffer 2 bis 4 UGB. Darin ist geregelt, dass mittelgroße und große Gesellschaften besondere Informationen im Zusammenhang mit der Bilanzerstellung offenzulegen haben. Dem Betriebsrat gegenüber müssen zum Beispiel auch keine Angaben über die verschiedenen Bezüge von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern einer Gesellschaft gemacht werden, auch nicht über Abfertigungen und andere Zahlungen. Grund dafür ist, dass diese Angaben ja einen Personenkreis betreffen, dessen Interessenvertretung eben nicht dem Betriebsrat obliegt. Und da hier dem Betriebsrat einfach keine Vertretungsaufgaben zukommen, macht es natürlich auch Sinn, dass die Arbeitgeberseite diese Informationen nicht mit dem Betriebsrat teilen muss.
Besondere inhaltliche Vorgaben gibt es in § 108 Absatz 2a AVG im Fall eines Betriebsüberganges. Hier ist über den Grund des Betriebsübergangs zu informieren, also über die unternehmerischen Überlegungen, die rechtliche Form der Maßnahme sowie, soweit möglich, über die Person des Übernehmers und dessen wirtschaftliche bzw. konzernmäßige Verbindungen. Darüber hinaus sind die voraussichtlichen rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen für die ArbeitnehmerInnen darzustellen, insbesondere die arbeitsrechtlichen Auswirkungen eines Betriebsübergangs.
Außerdem ist über geplante Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Betriebsübergang zu informieren, aber, und hier wird die Informationspflicht relativiert, natürlich nur so weit, als diese in zeitlicher Nähe zum Betriebsübergang stehen und ursächlich damit zusammenhängen.
Kommen wir noch zur Form der Bereitstellung von Unterlagen. Da kommt es vor allem auch immer auf die Art und den Umfang der angeforderten Unterlagen an. In der Praxis kann die Zurverfügungstellung der Unterlagen entweder in Papierform mit der Aufforderung an den Betriebsrat, dass dieser selbstständig entsprechende Scans Kopien anfertigt, erfolgen oder die Zurverfügungstellung der Unterlagen in Papierform zum Mitnehmen unter Anführungszeichen. Eine elektronische Übermittlung ist zwar in der Regel völlig ausreichend, von einer digitalen Zurverfügungstellung raten wir aber grundsätzlich ab. Das kommt natürlich immer auf den Einzelfall drauf an, aber grundsätzlich würden wir es nicht empfehlen, dies deshalb, weil die Unterlagen dann sehr leicht weiter verbreitet werden können. Zudem sollte man den Betriebsrat als Arbeitgeber auch nochmals explizit auf seine Geheimnisschutzpflichten und den Umstand, dass die Unterlagen nur der Ausübung der vom Mandat erfassten Interessen dienen, hinweisen.
In dem Zusammenhang vielleicht noch eine kurze Ergänzung. In aufsichtsratspflichtigen Unternehmen gibt es ja auch immer Arbeitnehmervertreter oder in aller Regel Arbeitnehmervertreter, die vom Betriebsrat in den Aufsichtsrat entsendet werden. Die haben natürlich auch Zugang zu vielleicht deutlich noch detaillierteren wirtschaftlichen Informationen. Dort gibt es aber eigene Geheimhaltungsverpflichtungen und diese Informationen dürfen nicht in der Form verwendet werden, wie die Informationen, die eben zum Beispiel nach 108 AVG dem Betriebsrat zur Verfügung gestellt werden. Das ist etwas, was in der Praxis auch oft vermischt wird, aber eigentlich streng zu trennen ist. Du hast ja jetzt auch schon kurz diese grundsätzliche Information ergänzende Beratungsrecht des Betriebsrats in wirtschaftlichen Angelegenheiten angesprochen. Wie so eine Beratung im Detail aussieht, können wir im Unionsrecht nachlesen. In der EU-Richtlinie 2002/14/EG ist das sogenannte Anhörungsrecht der Arbeitnehmer in Form eines Dialoges geregelt. Also es muss eine Art Meinungsaustausch zwischen Betriebsinhaber und Betriebsrat geben. Der Betriebsrat muss Gelegenheit bekommen, Fragen zu stellen, aber auch hier können berechtigte Geheimhaltungsinteressen des Betriebsinhabers bestehen. Also es kann alles gefragt werden, es muss aber vielleicht nicht alles beantwortet werden.
Ja, und wer auf Arbeitgeberseite an einer derartigen Beratung teilnimmt, muss entscheidungsbefugt sein oder zumindest direkten Zugang zu einer entscheidungsbefugten Person haben. Damit ist sichergestellt bzw. soll sichergestellt werden, dass einerseits der Betriebsrat qualifizierte Antworten auf seine Fragen bekommt, aber auf der anderen Seite auch, dass die Interessen des Unternehmens selbst gewahrt bleiben. Lass uns vielleicht einen Schritt weitergehen, denn neben Informationen und Beratung gibt es ja noch ein drittes Element, das sogenannte Interventionsrecht. Was steckt dahinter?
Na, das Interventionsrecht ist eigentlich gar nichts Neues, sondern im allgemeinen Mitwirkungsrecht des Betriebsrats angelegt. § 108 erwähnt es nochmal besonders ausdrücklich, vermutlich weil bei wirtschaftlichen Fragen eben eine größere Tragweite des Interventionsrechts besteht. Der Betriebsrat darf im Rahmen dieses Interventionsrechts Anregungen und Vorschläge machen, zum Beispiel zu wirtschaftlichen Plänen, Investitionsprojekten oder auch zur Personalplanung.
Die wirtschaftliche Entscheidung selbst liegt aber immer beim Unternehmen. Die österreichische Betriebsverfassung geht nämlich von einem grundsätzlichen Alleinbestimmungsrecht des Betriebsinhabers über Führung und Leitung des Betriebes aus. Die Belegschaft hat also nur insofern einen Anspruch auf eine Teilhabe, als ein solcher im Gesetz vorgesehen ist. Auf darüber hinausgehende Informationen bzw. auch Interventionen hat die Belegschaft keinen Anspruch. Und zwar selbst dann nicht, wenn diese vom Standpunkt der Vertretung der ArbeitnehmerInneninteressen wichtig wären.
Stehen die Arbeitgeber also in regelmäßigem Austausch mit dem Betriebsrat, bestehen in der Regel auch keine Probleme mit dessen wirtschaftlichen Informations- und Beteiligungsrechten. Was passiert eigentlich in Fällen, in denen tatsächlich ein Verstoß gegen § 108 vorliegt, also der Betriebsinhaber hier seinen Informationspflichten nicht nachkommt?
Ja, Rechtsstreitigkeiten aus § 108 AVG sind Streitigkeiten aus der Betriebsverfassung im Sinne des § 50 Absatz 2 ASGG. Ist der Betriebsrat also der Meinung, dass sein Recht verletzt wurde, kann er mittels Leistungsklage auf Erfüllung seines Mitbestimmungsrechts klagen. In diesem Fall hat sich das zuständige Arbeits- und Sozialgericht mit der Frage auseinanderzusetzen, ob der Betriebsinhaber ihren Informationspflichten in ausreichendem Ausmaß nachgekommen sind und wenn nicht, die Informationserteilung anordnen. Solche Verfahren sind aber in der Praxis sehr, sehr selten.
Ja, die meisten Arbeitgeber informieren tendenziell fast eher zu viel als zu wenig nach unserer Wahrnehmung. Ja, verwaltungsstrafrechtliche Sanktionen gibt es nur ganz selten. Konkret bei einem Verstoß gegen die Pflicht des § 108 Absatz 3, also wenn eben der Jahresabschluss ab einer gewissen Unternehmensgröße nicht zur Verfügung gestellt wird, sind aber sehr geringe Strafen, bis zu 2180 Euro. Auch das spielt in der Praxis aber im Wesentlichen keine Rolle.
Die wirtschaftlichen Informations- und Beteiligungsrechte im § 108 AVG sind aber nicht der einzige im Betriebsverfassungsrecht vorgesehene Fall, in dem auch wirtschaftliche Entscheidungen mit dem Betriebsrat in gewissem Ausmaß zu teilen sind.
Ja, wie eingangs schon besprochen, sind Unternehmen in wirtschaftlich schlechten Zeiten oder auch zur vorbeugenden Effizienzsteigerung gezwungen, Personalmaßnahmen zu treffen. Damit sind wir im Bereich der Betriebsänderung und damit verbundenen Informations- und Beteiligungsrechten des Betriebsrats gemäß § 109 AVG. Und ich will gleich vorwegnehmen, viele kennen die Bestimmung wegen des ebenfalls in § 109 AVG geregelten Sozialplans. Aber eigentlich ist § 109 viel mehr. Er definiert überhaupt erstmal, was eine Betriebsänderung ist, baut dann darauf ein ganzes System von Informations- und Beteiligungsrechten auf, die wir uns jetzt vielleicht dann noch anschauen. Aber eigentlich ist § 109 viel mehr. Er definiert überhaupt erst, was eine Betriebsänderung ist und baut dann ein ganzes System von Informations- und Beteiligungsrechten auf, diese Betriebsänderung auf, und die schauen wir uns jetzt an.
Da sprichst du einen ganz spannenden Punkt an. § 109 unterscheidet nämlich zwischen verschiedenen Beteiligungsrechten. Es gibt also zwei Ebenen. Da gibt es erstens die Informations-, Beratungs- und Interventionsrechte nach Absatz 1 bis Absatz 2, die relativ schwach ausgestaltet sind. Diese sichern vor allem den Informationsfluss und ermöglichen dem Betriebsrat, sich einzubringen. Es geht also primär um Kommunikation und Dialog, also darum, dass der Betriebsrat nicht vor vollendete Tatsachen gestellt wird und Vorschläge gegenüber der Unternehmensführung machen kann, wie negative Auswirkungen für ArbeitnehmerInnen abgefedert werden könnten. Wichtig zu betonen ist aber auch hier, die letzte Entscheidung liegt natürlich bei der Unternehmensführung selbst.
Zweitens gibt es das stärkere Instrument des Sozialplans nach § 109 Absatz 3, in dem Maßnahmen zur Verhinderung, Beseitigung oder Milderung der Folgen der Betriebsänderung durch Betriebsvereinbarung geregelt werden können. Legen wir den Fokus heute aber eher auf die wirtschaftlichen Informations- und Beteiligungsrechte. Was ist eigentlich nämlich überhaupt eine Betriebsänderung? Also welche Veränderungen in einem Betrieb oder Unternehmen erfüllen die Voraussetzungen des § 109?
Ja, ganz, ganz grob gesagt, quantitative Veränderungen wie Stilllegungen oder Einschränkungen, örtliche Veränderungen wie Verlegungen, organisatorische oder qualitative Veränderungen, etwa neue Produktionsmethoden oder Änderungen der Betriebsorganisation und auch rechtliche Veränderungen wie Umwandlungen beispielsweise. Wichtig ist aber, nicht jede Veränderung reicht. Es muss eine gewisse Erheblichkeit vorliegen. Eine Betriebsänderung liegt also nicht vor, wenn es zu minimalen Änderungen in betrieblichen Abläufen kommt. Wird aber beispielsweise ein Betriebsteil eingestellt oder, wie in einer unserer letzten Folge besprochen, die Struktur eines Unternehmens weg von einem klassischen Unternehmen hin zu einer Matrix umgestellt, liegt sehr wohl eine wesentliche Betriebsänderung vor. Diese Folge verlinken wir Ihnen natürlich auch gerne in den Shownotes zum Nachhören.
Ist eine Betriebsänderung mal identifiziert, gibt es unterschiedliche Informations- und Beteiligungsrechte des Betriebsrats. Hier ist ähnlich schon wie beim 108er das erste zentrale Instrument das Informations- und Beratungsrecht nach 109 Absatz 1. Auch im Fall einer Betriebsänderung muss so informiert werden, dass eine Reaktion des Betriebsrats noch möglich ist. Das heißt, eine Information ist auch im Fall der Betriebsänderung schon im Planungsstadium zu erteilen, aber nicht zu früh, sondern es muss schon eine konkrete Idee sein, deren Auswirkungen auch schon abschätzbar sind. Also der Betriebsinhaber muss es auch schon wirklich in Betracht ziehen, eine solche Idee umzusetzen. Der Betriebsrat kann, umgekehrt gesprochen, auf 109 AVG gestützt nicht verlangen, zu allen strategischen Beratungen beigezogen zu werden. Das wäre ja dann fast so, wie wenn er ein Teil des Managements wäre.
Das wäre durchaus viel zu früh und zu weit gefasst. Nicht jede wirtschaftliche Überlegung, etwa im Falle einer Restrukturierung, ist in diesem Zusammenhang schon als Planung einer bestimmten Maßnahme zu qualifizieren. Der Betriebsrat soll aber eben auch nicht vor gänzlich vollendete Tatsachen gestellt werden. Die Information muss so erfolgen, dass eine Beratung über die Gestaltung der Betriebsänderung zumindest theoretisch noch möglich ist. Das bedeutet, im Planungsstadium, bevor die Entscheidung endgültig gefallen ist oder mit der Umsetzung begonnen wird.
Kommen wir noch zum Beratungsrecht und wie so eine Beratung eigentlich abläuft. Das kann nämlich relativ flexibel an den jeweiligen Fall angepasst werden. Der Betriebsrat hat beispielsweise nicht das Recht, einen Fragenkatalog zu übermitteln, den dann das Unternehmen beantworten müsste, auch wenn viele Betriebsräte auf diese Idee schon gekommen sind. Ziel der Information ist, dass der Betriebsrat Vorschläge entwickeln kann, etwa wie negative Folgen für die Belegschaft vermieden oder reduziert werden können. Ein Recht auf die Informationserteilung in einer speziell gewünschten Form gibt es aber nicht. So hat der OGH beispielsweise 2024 entschieden, dass wenn der Betriebsrat Informationen zum Beispiel in Form einer PowerPoint-Präsentation mit den geplanten Maßnahmen inklusive eines Handouts mit relevanten Daten bereits erhalten hat, die Betriebsinhaber ihrer Pflicht ausreichend nachgekommen sind.
Ein Fall, in dem diese allgemeine Information nach § 109 Absatz 1 nicht ausreicht, ist eine sogenannte Massenentlassung. Nach österreichischem Recht oder Diktion müsste es eigentlich eine Massenkündigung sein. Das Unionsrecht verwendet hier aber eher den deutschen Begriff. § 109 Absatz 1 A enthält eine Art Mindestkatalog an Informationen. Die Informationen über die Gründe, betroffene Arbeitnehmergruppen, Beschäftigtenzahlen und den Zeitplan müssen im Fall einer Massenentlassung außerdem schriftlich erfolgen. Es reicht aber auch eine elektronische Übermittlung oder ein detailliertes Protokoll.
Bevor wir die Klammer zu § 109 AVG schließen, sollten wir noch einen Punkt ansprechen, Rechtsstreitigkeiten und Sanktionen. Die Nichterteilung der Information, zumindest im Fall einer Massenkündigung, kann eine Verwaltungsstrafe nach § 160 AVG nach sich ziehen. Außerdem gelten auch Streitigkeiten aus § 109 AVG als betriebsverfassungsrechtliche Streitigkeiten nach § 50 Absatz 2 ASGG. Die wesentlichste Sanktion ist aber, dass ein allenfalls abzuschließender Sozialplan für den Fall der verspäteten Erteilung der Informationen nach § 109 wirtschaftlich bessere Leistungen für die Arbeitnehmer vorsehen soll. Das heißt, es wird teurer, weil der Betriebsrat nicht mehr rechtzeitig sich einbringen konnte.
Dabei wurde jüngst auch der OGH gefragt, ob in dringenden Fällen der Anspruch des Betriebsrates durch einstweilige Verfügung gesichert werden kann, als ob dem Unternehmen eine gewisse Maßnahme einstweilig untersagt werden kann, weil er den Betriebsrat in diesem Fall über die Einführung einer Matrixorganisation in einem Unternehmen noch nicht informiert hat. Der OGH hat in diesem Fall die Frage nicht beantwortet, da er ohnehin der Meinung war, dass der Betriebsrat ausreichend informiert war. Für die Praxis bleibt die Frage also weiterhin spannend, da sie natürlich besonders relevant ist, wenn eine Betriebsänderung zeitlich drängt. Es ist aber im österreichischen Betriebsverfassungsrecht eigentlich keine Form der Mitbestimmung angelegt, die tatsächlich dazu führen würde, dass eine vom Betriebsinhaber geplante Maßnahme wirksam verhindern werden könnte. Da ist die österreichische Rechtslage aus Arbeitgebersicht deutlich besser als in anderen Staaten, wo durchaus monate- und jahrelange Blockaden durch Arbeitnehmervertreter entstehen können.
Genau, also in Österreich kann der Betriebsrat am Ende des Tages eine wirtschaftliche Maßnahme nicht verhindern und auch nicht zeitlich besonders verzögern. Besondere Konsequenzen gibt es im Bereich der Massenentlassungen. In § 45a Absatz 3 des Arbeitsmarktförderungsgesetzes wird normiert, dass bei einer Anzeige an das AMS gleichzeitig der Nachweis über die Konsultation des Betriebsrats nach § 109 zu erbringen ist. Im Zusammenhang mit der Massenentlassungsrichtlinie wird in der Literatur vertreten, dass diese Regelung so zu verstehen ist, dass auch die tatsächliche Durchführung der Konsultation eine Wirksamkeitsvoraussetzung für eine spätere Kündigung durch den Arbeitgeber ist. Rechtsprechung gibt es in Österreich dazu keine.
Abgesehen von den speziellen Fällen im AMFG wirkt sich die Verletzung der Informationspflicht aber meist nicht auf die organisatorische Maßnahme selbst aus. Das ist ein sehr wichtiger Punkt für Unternehmen, die befürchten, dass eine fehlende Information den gesamten Deal kippen könnte. Das ist in der Regel nicht der Fall.
Ja, wir merken das gerade bei internationalen Restrukturierungen, dass wir da in Österreich deutlich weniger streng sind und Klienten auf das Thema recht sensibel sind. Vielleicht kann man als Fazit zusammenfassen, § 109 AVG ist kein Stoppschild für unternehmerische Entscheidungen, sondern ein Instrument zur strukturierten Einbindung der Belegschaft. Die Norm schafft Kommunikationspflichten, ermöglicht Vorschläge des Betriebsrats und im Fall eines Sozialplans auch erzwingbare Lösungen. Sie respektiert aber gleichzeitig das Prinzip der unternehmerischen Leitungsfreiheit.
Und genau das ist bei den Bestimmungen der § 108/109 AVG das Spannende. Es werden zwar recht umfassende Informations- und Beteiligungsrechte des Betriebsrates normiert, das gilt aber nicht nur für die heute besprochenen Paragraphen. Das Arbeitsverfassungsgesetz regelt eine Vielzahl an verschiedenen Informations- und Beteiligungsrechten, die sich zum Teil auch überschneiden bzw. nicht einfach auseinanderzuhalten sind. Im Einzelfall sind die Rechte der Belegschaft aber immer auch mit den berechtigten Interessen der Arbeitgeber abzuwiegen. Nur weil der Betriebsrat eine gewisse Information gerne hätte, ist sie nicht automatisch zu erteilen.
Ja, damit schließen wir unseren heutigen kurzen Einblick in die wirtschaftlichen Informations- und Beteiligungsrechte des Betriebsrats. Wie sich gezeigt hat, ist das Thema recht facettenreich, eröffnet auch noch zahlreiche vertiefende Aspekte, die wir jetzt heute wirklich nur streifen konnten.
Zum Glück haben wir ja in unserem Podcast noch viel vor. Weiterführende Fragestellungen können wir deswegen gerne ein anderes Mal aufgreifen und näher beleuchten. Für heute können wir den Podcast jedenfalls mit dem Fazit beenden. Gute Vorbereitung und strukturierte Kommunikation sind nicht nur rechtlich geboten, sondern auch strategisch klug, wenn es um die Information und Beteiligung der Belegschaft in wirtschaftlichen Fragen geht.
Wie immer gilt, wenn Sie Themenwünsche haben oder Fragen aus Ihrer Praxis, die wir hier aufgreifen sollen, freuen wir uns über Ihre Nachricht, entweder über LinkedIn oder direkt an podcast@querber-risak.at.
Wir greifen Anregungen regelmäßig auf und nehmen sie gerne in unsere Planung mit auf.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge von Legal Leading.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.